ARD.
Mit langem Applaus empfangen die Abgeordneten den ukrainischen Präsidenten.
Als erstes möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken.
Unanständig, unwürdig, respektlos. Anders kann ich das Verhalten der Wagenknecht-Truppe gegenüber dem Präsidenten der Ukraine nicht bezeichnen.
Bundeskanzler Scholz sprach von einer Respektlosigkeit.
Aus deren Sicht trägt Zelensky aktuell dazu bei, eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Mit Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Guten Tag.
Weißt du, was ich gestern gemacht habe, als ich mir abends die Tagesschau in der Mediathek noch angeguckt habe?
Was hast du gemacht?
Ich habe nochmal zurückgespult, als der Bericht über Zelenskys Rede im Bundestag kam, weil ich das nicht glauben konnte, was da passiert ist. Weil ich nicht glauben konnte, dass die Abgeordneten der AfD und von der neuen Partei von Sarah Wagenknecht, BSW, dass die zu großen Teilen die Rede vom ukrainischen Präsidenten, vom eingeladenen ukrainischen Präsidenten boykottiert haben. Also bis auf eine Handvoll AfD-Abgeordnete waren die Sitze einfach leer, demonstrativ leer.
Ja, also BSW hatte das ja sogar groß angekündigt. Das war jetzt nicht so eine wahnsinnige Überraschung, dass die...
Aber wenn man die Bilder sieht, die das provoziert, dass der Präsident eines angegriffenen und befreundeten Landes im deutschen Parlament spricht und da sind gewählte Abgeordnete drin, die das richtig finden, diesen Mann oft, also dem noch nicht mal zuzuhören. Ja, ja. Ich finde das schäbig. Ich finde das falsch und ich konnte das erst gar nicht glauben und da muss ich mir das wirklich zweimal angucken.
Verstehe. Ja. Also einmal kurz zur Einordnung, wer das gar nicht mitbekommen hat, in Berlin findet gerade die Ukraine-Konferenz statt, bei der darüber gesprochen wird, wie man der Ukraine vor allem beim Wiederaufbau helfen könnte, was genau da wer leisten will und kann und worum es da noch geht und so reden wir heute auch noch drüber. Und im Rahmen dieser Konferenz ist der ukrainische Präsident Zelensky nach Berlin gekommen, was übrigens für unglaubliche Verkehrsstörungen in ganz Berlin sorgt und zwar auf den Straßen und auch beim Bahn- und S-Bahn-Verkehr, also da fährt fast gar nichts mehr normal. Anderes Thema, also Zelensky ist in Berlin und sprach dann gestern am Dienstag vor dem Bundestag. Alle sind da, immer wieder großen Applaus während der Rede, nur eben BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht und der Großteil der AfD sind nicht da und das mit Absicht.
Fanden übrigens fast alle anderen Parteien unmöglich das Verhalten. Die SPD meinte, Wagenknecht will sich einfach nur billig profilieren auf dem Rücken der Menschen in der Ukraine. Strack-Zimmermann von der FDP hat gesagt, dass es jetzt noch eine zweite Partei geben würde, die Putin unreflektiert folgt und meint damit also BSW als zweite Partei nach der AfD. Britta Hasselmann von den Grünen hat ganz witzig reagiert oder eher zynisch kann man sagen. Sie meinte, sie sei erstaunt, dass Wagenknecht nach der Rede überhaupt zurück ins Parlament kommen will. Was eine Anspielung darauf ist, dass Wagenknecht offenbar sehr, sehr häufig nicht im Parlament ist, weil sie anscheinend irgendwie andere Aufgaben wahrnehmen.
So. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich mal genauer anschauen sollte, aber es ist ein anderes Thema. Das jetzt zu vermischen, ist jetzt politisch auch ein bisschen billig.
Okay. Also. Das Handelsblatt hat zu dem Boykott einen Kommentar gebracht, dessen Überschrift das in meinen Augen auch ganz gut zusammenfasst. Ideologie verdrängt Anstand. Also die Fragen, wie kalt, wie klein kann man innerlich eigentlich sein, wenn man dem Präsidenten eines angegriffenen und vom Krieg geschundenen Landes nicht mal mehr zuhört? Also wie respektlos kann man sein?
Lass uns mal einmal schauen, bevor wir jetzt so von emotionalen Reaktionen weggetragen werden, wie die Parteien ihr Fernbleiben eigentlich jeweils begründen. Also auch, ob einem das gefällt oder nicht, aber es ist natürlich auch ein politischer Akt, da nicht zu sein. Da ist eine Aussage drin, da nicht zu sitzen. Das passiert nicht aus Versehen. BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, hatte sich schon im Vorfeld dazu erklärt und haben davor ein Schreiben rausgebracht, das habe ich gelesen. Da haben sie Zelensky in diesem Schreiben vorgeworfen, dass er dazu beitragen würde, eine hochgefährliche Eskalation Spirale zu befördern und dabei das Risiko eines atomaren Konflikts in Kauf nehmen würde, eines Atomkriegs, der dann ganz Europa betreffen würde. So sagt es BSW und betont dann in dieser Stellungnahme, dass sie den Krieg zwar auch ohne Zweifel für völkerrechtswidrig halten und für falsch, aber dass es in ihren Augen in jüngster Zeit Signale gegeben hätte aus Moskau, dass die zu einem Waffenstillstand bereit seien, an einem bestimmten Punkt, zu bestimmten Bedingungen und so weiter. Und das würde aber, so meines Wagenknecht und Co., sowohl von Zelensky als auch von Deutschland komplett ignoriert. Und wegen dieser Gemengelage sagen die, dass sie es falsch finden, Zelensky im Deutschen Bundestag mit so einer Sonderveranstaltung zu würdigen.
Ey, das können die auch gerne finden, aber dann kann man ja auch statt nicht hinzugehen, einfach nicht applaudieren oder kaum applaudieren oder eben nicht an Stellen oder wie auch immer zum Ausdruck bringen, dass man eben anderer Meinung ist als der Redner gerade. Das darf man doch alles machen, das ist ja auch völlig okay und das soll genau auch an so einem Ort passieren. Man muss ja auch eine andere Haltung haben können, aber gar nicht erst hinzugehen, ich finde, das ist einfach respektlos. Ja, das ist einfach nur Kalkül, dieses politische Symbol. So.
Die AfD war ja auch nicht da, hat auch ein Pressestatement rausgehauen danach dann und hat gesagt, wir lehnen es ab, einem Präsidenten im Tarnanzug zuzuhören.
Das ist natürlich also auch so
ein antimilitaristisches Statement.
Ja, oder so. Ja. Also ich meine, bei dieser Gelegenheit hat er nun gar keinen Tarnanzug angehabt, also bei dieser Rede. Ne? Also das war, wenn ich die AfD richtig deute, da eher symbolhaft gemeint, ne? Weil Zelensky ja eben häufig mal im Tarnanzug zu sehen ist in der Öffentlichkeit. Hat er ja auch von Anfang an bewusst gemacht, um Bevölkerung und Soldaten eben zu signalisieren, ich bin hier nicht der Krawattenpräsident am Schreibtisch, ich bin bei und mit euch und ich bin einer von euch.
Ja.
Also wurde, glaube ich, so zumindest allgemein interpretiert.
Ja, das
ne?
ist so. Ja.
Und außerdem meinte die AfD, die Ukraine brauche jetzt keinen Kriegspräsidenten, sondern einen verhandlungsbereiten Friedenspräsidenten. Kann sie auch alles meinen. Aber ich wiederhole mich ja hier zum wiederholten Male.
Ja.
Zelensky deswegen zu boykottieren, das ist einfach ideologisch vollkommen verbohrt und zeugt auch nicht davon, dass man sich wirklich inhaltlich auseinandersetzen will, wenn man den Saal einfach verlässt.
Also jetzt mal wirklich völlig außen vor, wofür oder wogegen diese Parteien sonst so stehen. Ne? Ohne sich jetzt mit denen gemein zu machen oder so, hat Wagenknecht ein Interessantes noch gesagt, finde ich. Einfach nur mal aus so einem parlamentarisch-demokratischen Standpunkt heraus. Sie meinte nach der Rede, dass sie auch deswegen ferngeblieben sei, weil eben nach dieser Rede keine Debatte vorgesehen gewesen sei. Mhm. Weißt du? Also sie meinte, die Standing Ovations für Zelensky seien vorgesehen gewesen, in ihren Augen, und eben die Rede und ihnen zuzuhören und dann zu applaudieren. Und da hätte sie nicht mitmachen wollen, weil in ihren Augen diese Kompromisslosigkeit des Präsidenten, also von Zelensky, nicht dazu führen würde, dass der Krieg beendet werden könnte. Mhm. Und kann man da nicht sagen, da hat sie einen Punkt? Also wenn das Protokoll im Bundestag vorsieht, zuhören, klatschen, aber keine Debatte. Und dann sagt Zelensky Sachen wie, die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Was nichts anderes bedeutet, als noch härter auf eine militärische Lösung zu setzen. Und dann darf man aber nicht widersprechen als Abgeordnete oder Abgeordnete, die sich das anhören sollen. Das ist ja auch nicht gerade Debattenkultur in Reinform.
Okay, aber man kann auch nicht von einem Gastredner im Bundestag erwarten, dass er sich dann einer Debatte stellt. Also der ist ja nicht Mitglied des Parlaments. Also das kann das Parlament dann an anderer Stelle machen, das sollen die diskutieren alles. Also ich finde, wenn du wie Wagenknecht ständig forderst, dass es Verhandlungen geben soll, wenn du sagst, bedingungsloser Krieg, das wollen wir nicht, wir wollen, dass Zelensky mit Putin redet, ob das nun überhaupt möglich wäre oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und dann hörst du dir nicht mal an, was Zelensky zu sagen hat vor deinem eigenen Parlament. Also was soll das sein?
Ja, es gibt ja Stand jetzt auch gar keine echte Vision, dass man diesen Konflikt militärisch beenden könnte, oder? Also Zelensky spricht davon, dass man keine Kompromisse machen und den Krieg zu den eigenen Bedingungen beenden würde. Das hat er ja auch gesagt gestern, was ja meint, dass man nicht aufgeben wird, dass man keine Zugeständnisse machen wird, dass man nicht verhandeln wird über irgendwas. Und wann immer, so, ich finde, man kann zu dieser Einschätzung kommen, wann immer jemand mit Bedenken kommt da, ja, also bei Waffenlieferungen zögerlich ist, vielleicht nicht ganz dem entsprechen möchte, widerspricht, ein Einfrieren des Krieges bedenkt, wie es passiert ist oder öffentlich darüber spricht, ob man nicht doch verhandeln könnte, vielleicht mal und so. Also, dass derjenige, der sowas bringt, egal ob solche Ideen von der SPD kommen, aus der Linken, von den jungen Liberalen, egal ja, woher.
Also du meinst mit der Argumentation, du kannst mit Putin nicht verhandeln, du kannst die Ukraine nicht im Stich lassen, da wird auch unsere Freiheit verteidigt. Krieg bis zum Ende, bis Putin aufgibt, bis meinetwegen ablebt oder warum auch immer handlungsunfähig bleibt, das ist alternativlos. Das meinst du, ne? Diese Alternativlosigkeit.
Ja, genau. Also, dass das zumindest dann immer so debattiert wird oder die Debatte so erstickt wird damit, das ist doch erschreckend. Also, wie irre schnell sich diese Spirale dreht. So von Waffenlieferungen zu, wir müssen kriegstüchtig werden, zu, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen modernere Waffen, wir brauchen wieder eine Wehrpflicht. Und wer da jetzt so ein bisschen mahnende oder mäßigende Worte spricht, damit meine ich jetzt gar nicht die Partei, über die wir schon geredet haben und deren Gebaren oder so, ich meine das jetzt ein bisschen allgemeiner, ein bisschen draufsehender. Also wer da mal so ein bisschen mahnend ist, mäßigend ist, der ist ja polemisch zugespitzt, hat man das Gefühl in der politischen Debatte, immer schon halber Putin-Freund. Und manchmal steht man da fassungslos daneben und denkt, ey, wartet mal kurz, lass uns doch mal ganz kurz nachdenken, bevor wir jetzt mit Pauken und Trompeten kriegsfähig werden, oder? Also reden wir morgen eigentlich über die neuen Wehrpflichtideen vom Verteidigungsminister.
Ja, das würde passen. Stellt er heute Nachmittag vor und dann können wir da morgen drüber sprechen. Sollten wir tun.
Vielleicht kommen wir jetzt nach der Debatte über das große Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher auf den Grund zurück oder so auf die Details, warum Selenskyj überhaupt hier ist, hier in Berlin und was besprochen wird bei dieser Ukraine-Konferenz.
Die Ukraine-Konferenz oder genauer die Ukraine Recovery Conference, also Wiederaufbau der Ukraine, das ist ja das eigentliche Thema, um das es hier bei seinem Besuch auch geht. Das Land braucht ja nun mal Hilfe, nicht nur bei der Verteidigung, sondern auch um die Zerstörung durch den Krieg zu beheben, um die Infrastruktur wieder aufzubauen, die Strom- und Wasserversorgung, Gebäude, Straßen, das alles kostet Geld und braucht viel, viel Arbeit und dafür will und wollte Präsident Selenskyj um Hilfe werben, auch vor dem Bundestag.
Deswegen hat er ja auch gesprochen im Bundestag, der nicht, wie wir jetzt dargelegt haben, voll besetzt war. Trotzdem viel, viel Applaus davor und danach. 17 Minuten lange Rede auf Ukrainisch hat er sie gehalten und hat Deutschland mehrfach explizit gedankt für die Unterstützung.
Als erstes möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass die Menschlichkeit obsiegt. Einfache Menschen, deutsche Städte und Gemeinden haben geholfen. Ich danke dir, Deutschland.
Und hat in seiner Rede seine persönliche Haltung nochmal bekräftigt, die da lautet, der Krieg muss enden und Putin muss den Krieg verlieren und Russland muss für den Wiederaufbau bezahlen. Klingt ein bisschen realitätsfern, aber was er dann, der weiß ja, Selenskyj ist ja ein sehr kluger Politiker, das ist unglaublich unbestritten, das weiß er auch und deswegen hat er gerade in Deutschland an den Fall der Mauer erinnert und hat gesagt, der erschien ja genauso unrealistisch, der Fall der Mauer, wer hätte 87 wirklich an den Mauerfall geglaubt und dann kam er eben doch, hat alles verändert und genau so, meint Selenskyj, könne sich eben auch in Russland alles verändern, wenn ein Putin da auf einmal nicht mehr ist, aus welchem Grund auch immer.
Also über das Für und Wider vom Krieg und Unterstützung haben wir ja ausführlich gesprochen. Klar, dass er davon redet, aber es geht in seinem Besuch eben vor allem um diesen Wiederaufbau und deswegen ist er auch nicht alleine gekommen, sondern in Begleitung von ganz vielen Unternehmen aus der Ukraine, von Vertretern ukrainischer Gemeinden und Städte, die sich da jetzt auf dem Berliner Messegelände zu dieser Konferenz treffen. Wladimir Klitschko ist ja zum Beispiel auch in Berlin, der Bürgermeister von Kiew und die ukrainische Delegation, die trifft hier eben auf ihre deutschen Counterparts, also Unternehmen und Gemeinden, die beim Wiederaufbau konkret vor Ort helfen können.
Absolute Priorität, hat Selenskyj auch in der Rede nochmal gesagt, hört man auch von anderen Seiten, logischerweise ist die Energiewirtschaft. Ne? Also alles, was da kaputt gegangen ist in Sachen Strom und Wärme und so, muss schnellstens wieder auf die Beine kommen, ist ja unverzichtbar, damit da wieder ein normales Leben irgendwann stattfinden kann. Und diese ganze Energieinfrastruktur ist aber auch unter dauerndem Beschuss durch die russische Armee. Ne?
Also es ist, habe ich Zahlen gelesen, wenn man da die Leistung zusammennimmt von dem, was da jetzt kaputt geschossen wurde von der Energieversorgung, dann ist das wohl schon die Hälfte von dem, was man im Winter in Spitzenzeiten auch verbraucht in der Ukraine. 9 Gigawatt sollen das sein. Das muss irgendwie zum Winter wieder hingewerkelt werden. Und ich denke, deswegen ist das für ihn auch jetzt die zentrale Geschichte bei dieser Wiederaufbaukonferenz, Energieversorgung. 1000 Generatoren gibt es wohl von der EU. Eine Menge Solarzellen sollen noch oben drauf.
Auf die Generatoren.
Ja, soll wohl helfen, also dazu halt. Auch die Stromversorgung dezentral zu organisieren, lässt sich dann ja auch nicht mehr auf einen Schlag mit einer Rakete ausschalten, dann so einfach. Aber ich meine, mit 1000 Generatoren, Haufen Solarzellen, kannst du jetzt auch nicht ganze Städte mit Strom versorgen, tippe ich mal.
Naja, deswegen kannst du diesen Wiederaufbau ja auch nicht ohne das Militärische denken. Also es klingt auch geradezu verrückt, so für den Laien von außen, ein Land, was unter dauerndem Beschuss ist, jetzt schon wieder aufzubauen. Ich meine, gestern haben wir über den Friedensplan für Gaza gesprochen, hier bei den News Junkies, mit den 3 Phasen.
Ja, klar, also, da ist der Wiederaufbau ist die letzte Phase. Ne?
So, und hier ist das weit vor Phase 1. Also vor Waffenstillstand kommt schon Wiederaufbau. Klar ist aber auch, der Winter ist ja nur noch ein paar Monate hin und Russland schießt aus großer Entfernung die Stromversorgung der Ukraine kaputt. Und deswegen ist auch bei dieser Wiederaufbaukonferenz natürlich schon wieder Rüstung das Thema, weil die Ukraine braucht Luftabwehr, wenn sie weiter standhalten will, sagt sie. Und die kriegt Selenskyj hier. Das ist, also da ist Deutschland seiner Aussage nach Hauptpartner mit dem Patriot-System.
Ja,
also
Selenskyjs Luftabwehr ist die Antwort auf alles, hat er sogar gesagt. Ja. Er hätte gerne 7 weitere Patriot-Systeme, 2 hat er schon gekriegt, ein 3. soll folgen von Deutschland. Damit hätte Deutschland schon, hat er auch in der Rede gesagt, Tausende von Leben gerettet.
Ja.
Und Olaf Scholz hat ja auch dafür geworben, mehr Luftabwehr zu schicken. Hat gesagt, der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss. Insofern hat er da auch elegant rhetorisch die Kurve wieder gekriegt von der Rüstung zum Thema Wiederaufbau.
Also was diese ganzen Schäden angeht, die es da jetzt schon zu beheben gibt, da gibt es ja auch Zahlen von der Weltbank, die kann man lesen im Internet, die kommen auf 486 Milliarden Dollar. Also das sind die Schäden, die bisher durch den russischen Angriff verursacht wurden. 486 Milliarden Wahnsinn. Dollar, das ist eine Summe einer Höhe, das kann sich Normalmensch, hat da gar keine Relation mehr. Der weiß gar nicht, wie viel man das überhaupt messen soll. Darüber hinaus muss dann die Wirtschaft angekurbelt werden im Land. Da wären 10 bis 30 Milliarden an Investitionen fällig, was Logistik und Infrastruktur angeht, sagt die Weltbank. Und da hat Scholz dann wiederum auch schon gesagt, also bei solchen Dimensionen, das kannst du nicht über staatliche Förderung und über die Kooperation von Staaten alleine machen. Da muss privates Kapital natürlich auch rein.
Naja, das ist ja auch der Witz von der Konferenz. Ne? Da geht es darum, die Akteure miteinander zu vernetzen. Ukrainische mit deutschen Unternehmen, deutsche mit ukrainischen Gemeinden, damit eben auf dieser Ebene auch individuell zusammengearbeitet werden kann. Ne? Dass halt Kontakte entstehen, wie so bei einer ganz normalen Wirtschaftsdelegation auch, ne? Die irgendwo nach Brasilien oder nach Indien entsendet wird. So jetzt eben hier auf dem Messegelände.
Also es ist ja auch nicht so, als gäbe es da noch keine Zusammenarbeit. Also es sind ja auch jetzt in Kriegszeiten, kannst du auch lesen, hunderte deutsche Unternehmen, die weiterhin in der Ukraine mehr oder weniger eingeschränkt tätig sind.
Das scheint krass, ne?
Also, aber das Land ist riesig und es ist ja auch nicht immer überall
Krieg. Ja, klar.
Also Beispiel Automobilindustrie, da sollen das insgesamt 35.000 Beschäftigte sein, die für deutsche Unternehmen arbeiten. Da gibt es offenbar überhaupt keinen Abfluss an Investitionen. Die können einigermaßen weitermachen, nehmen eher noch zu, also wird eher noch mehr investiert. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Ne? Da herrscht Krieg und die deutschen Firmen investieren aber weiter, weil man sich ja relativ sicher zu sein scheint, dass diese Investitionen trotz aller Kriegsverläufe nicht gefährdet sind und sich irgendwann auszahlen werden, obwohl erhebliche Teile des Landes unter Beschuss stehen. Ich weiß gar nicht, wie man das einordnen soll, ob man das wahnsinnig finden soll oder ganz auch ganz gut, ne? dass man diese Normalität dann auch weiter sucht und versucht zu bewahren und so.
Also auf jeden Fall sendet das ein Signal aus oder soll das aussenden, dass eben auch in anderen Sektoren, nicht nur in der Automobilindustrie, Investitionen denkbar sind, die jetzt eben noch nicht so fließen und eine Hilfe denkbar ist, die jetzt noch nicht kommt. Also IT wurde da zum Beispiel als Beispiel genannt für die Konferenz oder Pharma. Und es geht auch um Hilfe bei der Ausbildung von Fachkräften. Die Kollegin Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio, die hat das mal zusammengefasst, was da am ersten Tag bei der Konferenz im Messegelände, also gestern, Thema war.
Am meisten fehlen Fachkräfte für Bau, Verkehr, IT. Es fehlen wahnsinnig viele Elektriker und Ärzte und Pflegende. Bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz sind zum Beispiel viele Unternehmen aus dem Gesundheitssektor dabei. Sie beraten, wie man sicherstellt, dass Ärzte und Pflegende gut ausgebildet werden können in einem laufenden Krieg. Und wer kann das von außen unterstützen? Es geht aber auch um ganz andere Bereiche. Woher sollen die Menschen kommen, die die Straßen wieder aufbauen? Wie kann man Lebensmittel logistisch überall dahin bringen, wo sie gebraucht werden? Solche Sachen.
Also Geld für den Wiederaufbau kommt nicht nur aus Deutschland, nicht nur aus privater Hand natürlich, sondern auch aus EU-Mitteln. Fand ich ganz interessant, neben diesen 1,9 Milliarden Euro, ne, die jetzt erneut freigegeben werden sollen, wird es nochmal ungefähr 1,5 Milliarden geben. Und zwar die kommen dann aus den Zinsen von eingefrorenen russischen Guthaben.
Ach.
Die hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Weißt du, dieses Vermögen, das in der EU geparkt war, dann begann der Krieg und dann wurde das eingefroren. Dann wirft natürlich Zinsen ab, wie das so ist bei Geld und vor allen Dingen bei viel Geld. Und diese Zinsen gehen dann jetzt in die Ukraine. Interessante Randnotiz, dass sich Russland also indirekt und unfreiwillig doch schon an den Kosten des Wiederaufbaus beteiligt. Das war's für heute von den News Junkies. Morgen kommt eine neue Folge zu hören, wieder in der ARD Audiothek unter anderem. Vielen Dank fürs Zuhören für heute, sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.